Wir haben halt eben 100 Flaschen in die USA gebracht und dann einfach losgelegt auf der Straße, in Bars, in Restaurants, bei den coolen Streetwear-Shops. Coachella war in der Woche, das heißt, ich war dann irgendwie am Coachella Busstop und habe da 20 Flaschen rausgegeben und wir haben einfach sehr breit angetestet.
Hey Olli.
Hi Felix, grüß dich.
Hey, pass mal auf, ich habe dir was mitgebracht. Achtung. Und?
Das. Ha! Das hört sich ja gut an.
Achtung, ein Schluck. Schmeckt wie zu Hause. Weißt du, was ich hier trinke?
Ja, ich weiß es, weil ich das sehen kann. Das sehen nur unsere Hörer und Hörerinnen nicht.
Ich sag's mal so, flüssiges Gold ist das. Und manchmal haben ja die Menschen hier Heimweh in USA, die Deutschen. Und es gibt ein Getränk, was man hier bisher nicht kaufen konnte und was manche Menschen dann im Schwarz im Koffer mitschmuggeln, und das ist Spezi. Und heute im Podcast haben wir Vater und Sohn Anton und Matthias Memminger, die sich nichts Größeres, nichts Kleineres zur Aufgabe gemacht haben, als dieses Getränk in den USA in einem der härtesten Getränkemärkte der Welt zu importieren und groß zu machen. Das Ganze nennt sich hier nicht Spezi, sondern Paulaner Sunset. Sie haben also von Paulaner die Lizenz gekauft. Und es ist eine der verrücktesten Geschichten, das kann man glaube ich so sagen, die wir je im Podcast hatten. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr alle, die ihr zuhört, den Podcast hört und vielleicht danach, wenn ihr in den USA lebt oder das nächste Mal in den USA seid, eine Dose Sunset aufmacht und auf die anstoßt, die diese Wahnsinnsreise auf sich genommen haben, ihre Jobs, ihr Studium abgebrochen haben und hier rübergezogen sind nach Kalifornien und jetzt von da aus versuchen, den nordamerikanischen Kontinent mit einem Getränk zu erobern, Olli, das ja in Deutschland erfunden wurde. Das wusste ich gar nicht. Habe ich erst von den beiden gelernt. Spezi ist zutiefst deutsch. Deswegen gibt's das hier auch nicht. Kennt hier auch keine Sau. Aber du hast ja mit denen schon zusammengearbeitet. Ne? Du drehst ja ständig Filme mit Brad Pitt und in Malibu und so. Und hast irgendwie neulich mal, warst du mit so einer Dose Spezi da am Start.
Also, wir haben in L.A. ein Event gemacht und da hatten wir unser Event-Setup, hatte tatsächlich ähnliche Farben wie die Dose, wie Paulaner Sunset, also die Spezi-Farben. Mhm. Und ich habe weil ich hatte ja schon länger auf dem Schirm die zwei Verrückten, die das da geplant haben und die auch diese Marke aufbauen wollen, und habe die angeschrieben. Und dann kam Anton höchstpersönlich vorbei bei unserem Event, hat 300 Dosen
der Sohn.
Der Sohn, genau. Anton Memminger, geiler Typ, hat einfach 300 Dosen und noch ein paar gequetschte abgeliefert. Und was ich gelernt habe in L.A., und das ist so witzig, die Leute trinken ja alle kein Alkohol mehr. Also, wenn der Alkohol getrunken wurde, wurde der von uns Deutschen getrunken. Und die Amis, ich glaube, die sagen German Cola, so nennen die das, glaube ich, umgangssprachlich, die sind abgefahren da drauf. Das heißt, unser Event hat 4-5 Stunden gedauert, aber nach einer Stunde waren die Dosen alle. Wir hatten natürlich noch zum Glück andere Sachen, aber was ich gemerkt habe, ist, man muss nur die richtigen Events haben. Die Amerikaner fahren total auf dieses Getränk ab. Also es kann gar nicht so schwer sein, diese Marke.
Also dass es trotzdem nicht so ganz leicht ist, in diesem Markt hier, auf diesem Kontinent, sowas aufzuziehen. Das erzählen sie auf jeden Fall im Podcast, denn es ist auf Messerschneide die ganze Zeit. Das ist ein Startup, das ist High Risk, da stecken persönliche Ersparnisse drin, da stecken Existenzen drin, weil die beiden haben ja, die sind sie ja selber, die haben selber die Idee gehabt, in der Familie sind alle Spezi-Fans und sind dann losgezogen. Und also ich finde es einfach komplett Wahnsinn. Ich bin ja selber im Getränkebusiness aufgewachsen, mit Bier, in Gaststätten. Ich habe viel Spezi getrunken. Meine Kindheit und Jugend trinke es immer noch gerne. Und mich hat das irgendwie total gerührt zu sehen, wie die versuchen, sowas komplett aus dem Boden zu stampfen, was in Deutschland so selbstverständlich ist und so viele Fans hat. Und jetzt müssen sie das erstmal allen erklären, wie du sagst, die müssen das erstmal jeder Amerikaner unter die Nase halten und sagen, guck mal hier, German Cola, hier ist was, das sieht nicht aus, als wäre es lecker, aber es ist verdammt gut und es heißt Sunset und das hat so 70er-Jahre-Farben und wir glauben daran und wir sind die größten Fans und ihr müsst das jetzt bitte online bestellen oder beim nächsten Getränkmarkt ordern. Und sie sind auch noch netterweise zu uns hier in die Wohnung gekommen in New York, haben sich bei mir ins Wohnzimmer gesetzt, um das alles zu erzählen. Und sie waren gerade hier, um einen Deal abzuschließen, dass sie die Stadt New York beliefern können. Auch wieder so verrückt. Und ich kann nur sagen, Hut ab und freut euch auf den Podcast, wie immer freundlich unterstützt von Miles & More und Radio.de, unseren bisherigen Partner. Und hey Olli, also ich meine, ich finde ja irgendwie, Paulana Sunset sollte auch ein Partner von Wunderbar Together sein. Ich sag's einfach, wie es ist.
Ja.
Die gehören eigentlich zu uns. Ich will bei jeder Folge ab jetzt eine Dose aufmachen und High on Spezi, High on Sunset diesen Podcast hosten. Und ich freue mich riesig, dass Anton und Matthias Memminger bei uns zu Gast sind.
Ganz ehrlich, das brauchen wir auch. Zu den Zeiten, zu denen wir das immer aufnehmen, so einen kleinen Kick, so einen kleinen Energy-Schub, den brauchen wir auch. Und das gehört jetzt einfach, weil es ist, die Marke repräsentiert Wunderbar Together in Reinform.
Eben. In diesem Sinne, ein Prost und viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Matthias und Anton Memminger. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wo kommt ihr gerade her, ihr beiden?
Also heute Morgen kommen wir aus Soho. Das ist unser Lieblingsack in New York, deswegen übernachten wir, wenn es geht, in Soho. Und insgesamt kommen wir aus L.A. gestern. Also wir hatten vorgestern noch ein Event und haben den Red Eye dann genommen und sind Sonntag früh hier angekommen. Das ist da, wo wir herkommen. Aber eigentlich das Spannende ist, dass wir die Woche davor in Burning Man waren. Ich zum ersten Mal und er zum zweiten Mal.
Oh, okay. Tell me more. Wie war das?
Erzähl du.
Ich glaube, es ist immer schwierig zu erklären für jemanden, der nicht dort war. Ich denke, man kann sich das halt eben vorstellen, es ist mitten in der Wüste, wo eigentlich keine menschenfreundlichen Bedingungen sind. Und dann wird halt eben von, je nach Jahr, irgendwie bis zu 80.000 Leuten dort eine gesamte Stadt aufgebaut. Das heißt, es ist sehr getrieben von dem, was du selber dort mit hinbringst. Wie vorbereitet du darauf bist, halt eben ausgesetzt von Sandstürmen oder auch wenn es dann halt immer regnet, dass du feststecken bleibst, dass du Wasser mitbringst und so weiter. Das ist halt eben wirklich, ich glaube, das ist am Ende die einfachste Art und Weise, es zu erklären. Du bist halt eben eine Woche in der Wüste und du erlebst alles, was Leute um dich herum halt eben da so mitgebracht haben und was du mitgebracht hast und die Erfahrung darüber, dieses, was du mitgebracht hast, zu teilen.
Was habt ihr mitgebracht?
Sunset.
Wirklich?
Ja, natürlich. Also wir haben 17 Cases Sunset dabei gehabt, die auch
noch schnell weg.
Schnell weg waren.
Mit Spezi in die Wüste?
Ja.
Es hat gereicht.
Das ist, man glaubt es nicht. Ich glaube, früher, oder als ich das erste Mal da war, das Ganze funktioniert natürlich auch darauf, dass es gibt 10 Principles, die ursprünglich mal als das Ganze, also man kann sich super viel da drin verlieren, wie das Ganze ursprünglich mal entstanden ist. Aber das, was so ein bisschen übergeblieben ist, ist dieses Dokument der 10 Principles. Und ein Grundsatz ist halt eben, dass du keinen kommerziellen praktisch Betrieb dort hast. Das heißt, also die einzige Ausnahme ist, du kannst Eis im Block und als Würfel kaufen, weil das halt eben echt schwierig ist, halt eben auf einer einzelnen individuellen Basis zu machen. Aber dadurch, dass du halt eben nichts verkaufen kannst und du gleichzeitig, wenn du ein Camp bist, also praktisch eine größere Gruppe an Leuten, die halt eben eine spezifisches Lot in dieser Stadt bekommen, wo sie halt eben ihre Sachen aufbauen können, musst du irgendwas bieten. Und die meisten Leute bieten eine Bar. Das heißt, historisch war bei Burning Man immer das, und auch als wir das erste Mal hingegangen sind, ich trinke zwar keinen Alkohol, ist aber schon, die Leute laufen rum und du kannst halt eben mit deinem Becher dir den ganzen Tag halt eben überall kostenlose Drinks holen. Und das ist natürlich der Hammer, wenn du darauf abfährst. Aber mittlerweile ist es schon eher so, dass auch echt viele nicht trinken. Und ich glaube, das ist dann...
Also kein Alkohol trinken.
Kein Alkohol trinken. Und dann ist es halt eben eine Abwechslung, wenn du halt eben mal was bekommst, was irgendwie, wo sich jemand gedacht hat, Mensch, hier hast du was Witziges, was nicht alkoholisch ist. Aber du kannst es auch theoretisch super mit der Flasche, die du schon dabei hast, irgendwie mit deinem Rum oder mit deinem Bourbon mixen. Und das macht es halt eben sehr vielseitig.
Und welche psychedelischen Drogen habt ihr ausprobiert in der Woche?
Keine.
Hattet ihr selber so Sunset-Pills dabei, die nach Spezi schmecken?
Nee, also ich meine, du kannst da ja, Drogen sind ja super frei zugänglich und du kriegst sie geschenkt, weil es ja nicht verkauft werden kann. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt nichts Bedürfnis, weil diese Reizüberflutung, die da ist, die ist einfach schon genug. Also ich glaube, ich hatte jetzt nicht das, also ich bin jetzt nicht gegen Drogen, aber ich hatte in der Woche nicht das Bedürfnis. Mhm. Also es ist, nee.
Also ich auch nicht. Also das Spannende ist, man kann theoretisch alles immer stacken. Also du hast einen mega schönen Sonnenuntergang mit guter Musik und dann kannst du theoretisch auch noch, keine Ahnung, MDMA nehmen oder sowas. Aber wenn du auf einem konstanten, sag ich mal, natürlichen Dopamin-Level bist, dann reicht einfach das eine schon aus, um dich komplett zu überwältigen. Mhm. Und das hat dann auch irgendwann so, gerade am dritten oder vierten Tag, denkst du dir, wieso soll ich jetzt noch zusätzlich was nehmen? Weil eigentlich ist es so schon total beeindruckend. Mhm. Also gerade für jemand, der das erste Mal da ist.
Matthias, dein vielleicht Lieblingsmoment oder einen so einen Moment, der sich bei dir eingebrannt hat?
Also mein Lieblingsmoment ist, es sind zwei. Also es sind beides mit Musik. Also es ist, weil für mich war echt die Musik das, der Hammer. Und also das für mich wahrscheinlich wirklich der Lieblingsmoment war Freitagmorgen um 6.30 Uhr der Sunrise-Set von Carl Cox, der fast 4 Stunden Disco-Musik gespielt hat. Und aber mit einer guten Laune und mit einem Elan, und es war wirklich, es war unglaublich. Und das war so ein ganz kleines Zelt gewesen. Da kamen die Leute hinten gar nicht mehr rein. Wir waren so in der zweiten Reihe, weil wir sehr früh dort waren. Und du bist da durchgeschwitzt. Du tanzt dich da komplett kaputt. Du siehst ihn und die Musik ist mega. Die Leute haben eine Wahnsinnsstimmung und der Typ ist einfach nur gute Laune. Also du merkst einfach, dem macht das Spaß, was er macht. Und er hat auch angefangen, den Set hat er angefangen, weil er normalerweise eigentlich eher Techno oder House spielt. Er hat gesagt, hey, this is gonna be a very personal set from my side. This is the music I grew up with, and that's the music that inspired me, and we're gonna make history today. Und das war, wie er angefangen hat, und dann ging es wirklich mit so einem Motown-Lied direkt los, und das war schon mein Moment. Und das andere war am gleichen Tag, aber dann um 2 Uhr morgens, so ein französischer Acid House-DJ, der auf einer Wahnsinnsbühne mit einem Soundsystem und einer Lichtshow und einem Feuershow einfach ein Wahnsinns-Set gemacht hat. Und wie gesagt, das ist halt immer, wie andere sagt, Du merkst halt plötzlich immer, du siehst den Sternenhimmel, du siehst diese Lichtshow, du hörst diese Musik, du bist da mittendrin und dann immer schaust du auf den Himmel hoch und du merkst, du bist hier in der Wüste, also du siehst die Sterne oben, du siehst den Sand unter dir drunter, und das ist schon, ich muss sagen, sehr besonders.
Ja, wow.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Wir sind ja alle drei Franken, ne?
Das ist wahr.
Jetzt sitze ich hier mit Vater und Sohn. Ich komme selber aus Nürnberg. Mein Vater ist jetzt mein Bruder, auch im Getränke-Business. Also wir brauen Bier, Zeltner Bier, und vertreiben das. Und ich bin mit Schwipschwapp aufgewachsen, weil, ja, ich weiß, weil halt da die Pepsi irgendwie der Lokalmatador, sagt man, glaube ich, in Nürnberg, war. Aber ich fühle mich euch irgendwie so ein bisschen verbunden, geografisch und was das Business angeht. Wollt ihr mal kurz erklären, warum ihr als Franken rübergemacht habt und was das Ganze mit eurer Liebe für ein Mischgetränk zu tun hat?
Mach mal du als Urfranke. Ich bin zwar in Würzburg geboren, aber tatsächlich aufgewachsen in Frankfurt. Daher, ich habe viel Zeit bei meiner Oma verbracht und ich spüre schon auch eine fränkische Identität in mir, weil halt eben auch meine beiden Eltern aus Würzburg kommen und das sich pädagogisch durchgesetzt haben, so ein paar dieser fränkischen Weisheiten und Prinzipien. Zum Beispiel, nicht gemeckert ist schon gelobt. Und einfach aber immer sehr, doch mit einem kritischen Auge auf immer alles schauen und vielleicht ist es auch grundsätzlich Eltern an sich, aber also das ist, glaube ich, das, was mir jetzt immer als erstes einfällt, weil das schon sehr gelebt ist. Ja.
Kritisch und nicht übertreiben.
Nicht also übertreiben.
Viel reden.
Aber trotzdem herzlich.
Auch. trotzdem, also man muss sich aber halt
erst
dran gewöhnen.
Muss erst runtergraben ins Herzliche, oder? Das ja, ist also, doch bei uns Franken so.
Genau, ein Fremder, der muss erstmal sich beweisen.
Ja.
Der muss sich die Liebe verdienen. Nee, sehr gut. Also ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, es gibt überhaupt keine historische Wurzel oder irgendwas mit dem, was wir gerade machen. Also weder bei Anton noch bei mir. Bis vor 3 Jahren hatten wir beide mit Getränken überhaupt nichts zu tun. Und entstanden ist es eigentlich dadurch, dass, also ich habe 3 Söhne. Und,
Glückwunsch.
Und die haben eben irgendwann angefangen, dieses Paulaner Spezi anzuschleppen. Oder sie haben gesagt, hey Papa, kauf mal eine Kiste Paulaner Spezi, wenn du im Edeka bist.
Warum?
Das musst du sagen, ich habe keine Ahnung.
Also ich glaube, die Sache ist, ich persönlich habe vor genau 3 Jahren aufgehört zu trinken. Und Paulaner Spezi ist tatsächlich 24.
Okay,
und
mit 21 aufgehört zu trinken, geht es ja hier erst los und muss.
Richtig, das ist, ich habe auch, glaube ich, nie so, also natürlich jetzt immer mal wieder gelegentlich in L.A., aber L.A. ist jetzt auch keine klassische Partystadt. Da ist Paulaner Spezi so für mich das Standard Ausgehgetränk geworden. Also wenn ich auf eine Party gekommen bin, habe ich ein Sixpack mitgebracht und habe dann halt eben da meine Flaschen getrunken und man ist halt eben so ein bisschen inkognito. Auf der anderen Seite glaube ich, also ich verbinde schon einen Teil meiner Kindheit auch mit dem Getränk, also jetzt nicht mit Paulaner Spezi konkret, sondern es war halt immer so die Einstiegscola, weil Cola war bei uns zu Hause total tabu und dann so mit 8 oder 9 bist du in der Gastwirtschaft mit der ganzen Familie. Und dann kannst du halt eben diese Halb-Cola, Halb-Limo-Mischung, das ist dann halt eben mit dem leicht verminderten so Koffeingehalt, ist halt eben das, womit dann angefüttert wird. Ja. Und das ist dann das, während die anderen Bier trinken, hast du halt eben deine Spezi.
War bei mir genauso in der Kindheit, ja.
Und es ist halt eben, dadurch, dass es einfach so ein bisschen leicht fruchtiger und durch die, das ist jetzt wahrscheinlich Paulaner Spezi spezifischer oder einfach, weil es insgesamt eher eine Brauereigetränk ist als ein Softdrink, Cola, PepsiCo-Thema, hast du eine süffigere Kohlensäure und es ist einfach angenehmer, einfach zu sippen.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcast zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich glaube, wir haben wahrscheinlich das Vereinende. Auch ich habe natürlich als Kind, das war am Wochenende, also sonntags in der Gastwirtschaft mit meinen Großeltern und Eltern, dann gab es halt wirklich dieses Spezi, aber es wurde halt wirklich gemischt. Ja, also ja. Es gab keine fertig gemischte Spezi. Und das war, glaube ich, das, was mich überrascht hat, ist, durch das ich sehr früh aus Deutschland weggegangen bin, habe ich natürlich auch diesen ganzen Trend gar nicht so mitbekommen. Also ich habe auch Spezi komplett vergessen, irgendwie 30 Jahre lang oder so. Und dann, als meine Kinder damit anfingen, und da muss man sagen, noch einen Schritt davor, es gab eine Currywurstbude in Frankfurt, die sehr legendär ist. Und die hatten Spezi, die hatten aber das andere Spezi, das,
mit
also
Mix,
das nee, ist Original, dieses
Riegele,
also mit der blauen
Label. Wirklich Spezi heißt.
Genau, das wirklich Spezi heißt. Und dadurch kam das, glaube ich, zu uns in die Familie so als Getränk, weil alle immer zu der Currywurst dieses Spezi getrunken haben. Aber das war halt, was ich, einmal im Monat oder sowas. Und dann plötzlich war es halt wirklich kontinuierlich da. Und dann haben wir vor 3 Jahren beim Abendessen einfach mal drüber geredet, warum ist das eigentlich jetzt so ein Wahnsinns-Boom? Weil du hast auch plötzlich überall gesehen. Wenn ich in Berlin war, da standen die ja Flaschen auf der Straße. In München sowieso, jeder ist damit rumgelaufen.
Paulaner,
wirklich nur Paulaner.
Okay.
Und dann dachten wir, haben auch wirklich, wir sind irgendwann gewechselt. Also irgendwann hat sein Bruder August hat dann gesagt, hey Papa, bring mal das Paulaner mit, das ist besser als das.
Was ist denn da dran besser?
Ich habe keine Ahnung.
Es ist ein eigenes Rezept. Ich denke mal, was den größten Unterschied macht, ist Look and Feel. Also ich glaube, in einer Glasklarflasche versus einer Bierflasche und dann halt eben auch mit diesem, sind 2 Retro-Labels, aber das eine ist halt eben ein bisschen altbacken und das andere hat halt eben wirklich eine krasse Retro-Identität oder das diesen Vintage, das siehst du einfach in einem Plattenladen eher als das Riegele.
Weil so Paulaner das in seine alten Bierflaschen einfach abfüllt.
Also
oder? Du hältst quasi eine Bierflasche in der Hand, auf deren
absolut,
ein Spezi-Label drauf ist. Und das ist cool irgendwie.
Das ist cool, aber ich glaube, das Label macht nochmal einen Unterschied, weil das wirklich von 1974 ist und nie verändert wurde. Und das ist ja dieses Historische, dass Paulan hat 74 den Lizenzvertrag mit Riegele abgeschlossen, dass sie Spezi forever für 10.000 D-Mark nutzen dürfen.
Nee.
Aber sie dürfen das Label nie verändern. Deswegen sieht es so aus, wie es immer noch aussieht. Und ansonsten wird es schon längst ganz anders aussehen. Und sie dürfen keine Werbung machen. Und sie dürfen es nicht außerhalb von Deutschland vertreiben.
Ja, verrückt.
So, und
also Riegele hat es erfunden.
Genau, ja, sie haben es lizenziert. Sie haben es als erstes lizenziert, diesen Namen Spezi.
In den 70ern.
In den 70ern.
Ich glaube sogar, also 68. Das Trademark kommt ursprünglich aus den 50ern und war damals für eine Bier-Spezialmischung und dann wurde es umgeschrieben auf die praktisch Orangen-Cola-Mischung. Also jetzt, man könnte ganz weit ausholen und sagen, in den 40ern gab es in Deutschland keine Cola, weil es ein Embargo für Cola-Einfuhr ins Nazi-Deutschland gab. Und dann hat irgendein Coca-Cola-Abfüller die Fanta erfunden, aus Lebensmittelabfällen Orangenlimo zu machen. Und die ist dann halt eben mega, also wurde groß produziert, ist ausgerollt worden, ist ein riesiger Erfolg, ist ja auch, glaube ich, so und immer
in
noch.
In Deutschland ist die
Fanta. In Deutschland, das ist auch tatsächlich, wenn Leute hier in den USA sagen so, ey, deutsches Getränk, so oder erfolgreichstes deutsches Getränk, sagen immer, ah, Fanta, sagen, nee, nicht Fanta. Weil das ist schon auch bewusst den Leuten, dass das nicht ein Softdrink ist, was in den USA erfunden wurde, sondern was in Deutschland erfunden wurde und dann ausgerollt wurde global. Aber Punkt ist, die Orangenlimo wurde dadurch praktisch in dem Ausmaß aus der Flasche populär in den 40ern. Und als dann in den 50ern die Cola langsam wieder zurück in den Markt kam, haben praktisch, jetzt ist die Frage, hat irgendjemand mal einfach gemischt? Meine Hypothese ist, die Leute haben ihre Cola gestreckt mit der Orangenlimo, weil Orange halt eben einer der Bestandteile von der Cola ist. Also wenn du eine Cola selber zu Hause machst, hast du Orange, hast du Zitrone, hast irgendwie ein paar Gewürze, Zucker und theoretisch kannst du auch noch Cola-Nüsse reinarbeiten oder irgendwo eine andere Koffeinsoße. Aber Orange ist einer der Grundbestandteile von jedem Cola-Rezept. Und mit der Orangenlimo ist es halt eben farblich relativ nah dran, geschmacklich relativ nah dran. Und ich meine, wenn es sowieso jetzt dann 10, 15 Jahre oder du als Kind da sowieso noch nie probiert hast, das wäre jetzt meine Hypothese, wie es damit angefangen hat. Aber trotzdem wurde es dann über den Volksmund irgendwann einfach zu was die Leute konkret nachgefragt haben, weil es einfach differenziert zu einer Cola dann doch
funktioniert hat. Und Spezi kommt dann vielleicht von dieser Spezialbiermischung, ursprünglich. Weil ich habe Familie in Oberbayern, das ist ja ein Begriff. Also
aber niemand weiß genau. Spezi. Also wenn du das online suchst, gibt es mindestens 3 Erklärungen, woher der Name kommen könnte.
Okay.
Aber das ist auch das Mysterium, weil das, was Anton gerade erzählt hat, wenn du einen Fact-Checker hast, solltest du nochmal checken, ob alles so stimmt.
Der kommt nicht mehr nach Hause.
Aber das ist halt, es ist alles ein Mysterium. Also wie das entstanden ist, wo der Name herkommt und wer das überhaupt gemacht hat.
Ist ja auch viel besser für
total,
die Geschichte.
Auch, wer dieses Label erfunden hat von Paulana Spezi, das weiß Paulana nicht. Die wissen das nicht. Die wissen nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Und ist natürlich aus den 70er Jahren München. Also ich meine, das ist schon sehr klar, als wir auch angefangen haben, sehr stark unsere DNA, die wir versucht haben, mit Venice in Kalifornien zu spielen, ist natürlich diese 70er Jahre, diese Wellen, dieses sehr gewipte, diese Farben, die sehr psychedelisch sind und Punkt. Aber mal die Frage zu beenden. Also wir haben es besprochen am Abendtisch oder beim Abendessen. Und irgendwie war für mich halt immer wieder diese Frage, wie konnte aus diesem im Gasthaus gemischten Getränk plötzlich was werden, was ich überall auf der Straße sehe und meine Kinder trinken und auch eine Leidenschaft dahinter haben und eben genau diese eine Marke. Also wie ich gesagt habe, die haben gesagt, hör auf das andere zu kaufen, ich will das jetzt haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich, warum gibt's das nicht außerhalb von Deutschland? Also wir wussten nicht, dies mit dem Lizenzvertrag.
Also auch vom Kontext, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr zu Hause gewohnt, das war eigentlich gerade der mittlere, also mein mittlerer Bruder August, der ist so der größte Spezi-Fanatiker. Und er hat auch den ganzen, diesen Wandel der Spezi-Auswahl vorangetrieben und so weiter. Aber es war schon faszinierend, dass du einen Getränk hast, was ohne jederlei Produktinnovation und ohne jederlei Marketing zu einem dominanten Phänomen in der Produktkategorie geworden ist. Und trotzdem, ich meine, du hast ja mit Coca-Cola und Pepsi Unternehmen, die können Produkte ohne Probleme global ausrollen. Ist ja nicht so, dass Schwipp, Schwipp, Schwapp und Mezzomix nicht erfolgreich wären im deutschen Markt. Aber es hat einfach niemand gemacht. Und unsere Hypothese war immer, okay, das Einzige, was du da tangibel irgendwie gegenhalten kannst, ist eigentlich, dass du sagst, es kannibalisiert die klassische Cola dann doch zu stark.
Also Schwibschwab und Mezzomix gibt es nur in Deutschland.
Oder? Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Und in Österreich und der Schweiz, glaube ich. Das ist krass. Wahrscheinlich gibt es irgendwie noch in, also hier in den USA kriegst du es relativ sicher nur in der, also gibt es Grauimport und dann halt eben in der Atlanta Coca-Cola World.
Ich fand es, also ich musste und oder durfte, würde ich heute sagen, als Kind sehr, sehr oft in Gaststätten, weil mein Vater halt immer geguckt hat, wie geht's den Wirten, mit denen er zusammenarbeitet und so. Ich habe immer Spezi bestellt. Immer. Und ich habe mir dann über die Zeit lang dann auch eingebildet, dass ich weiß, wenn das eine fertige Spezi ist oder wenn die tatsächlich von Hand am Zapfhahn abgemischt wurde, weil mir immer das Zweite, das Abgemischte, irgendwie das selber Gemachte sozusagen besser geschmeckt hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Weil du sagst, da kommt irgendwie was anderes zusammen, als wenn du das sagst. Ist das bei euch auch so, würdet ihr sagen, diese Paulaner-Spezi ist deswegen so gut, weil die irgendwie...
Also ich meine, es gibt ja, das ist ja eine relativ gut erforschte und nicht ganz neue Frage. Wenn man online schaut, gibt es ja ohne Ende Blindtests und es ist so, dass die Paulaner Spezi wahrscheinlich über alle Ratings aggregiert die Spezi, die geschmacklich am besten abschneidet ist.
Okay.
Geschmack ist aber immer individuell. Ich bin auch sehr starker Verfechter davon, dass Geschmack nichts ist, was jeder in gleichen Ausmaße hat. Also ich glaube, kulinarische Ungebildetheit oder illiterate im ich bin sprachunfähig, aber ich glaube, es gibt Leute, die sind geschmacksunfähig. Deshalb, es ist am Ende gibt sich das wahrscheinlich nicht super viel in der Spitze. Also, aber trotzdem muss man halt eben sagen, es ist ein Unterschied, wenn anstatt dass ein, sag ich mal, typical Softdrink Chemist sich hinsetzt und eine Formel entwickelt oder auch allein sogar nur einen Apfelmeister oder ob halt eben jemand, der von einem Bierhintergrund kommt, weil gerade in den 50ern, 60ern, 70ern ist eigentlich der Bierbrau von einem Handwerk, wo es ursprünglich so aus der ganzen so religiösen, so aus den Mönchsbetrieben, wo es viel einfach nur die Überlieferung und die handschriftliche Festhaltung von den besten Prinzipien das vorangetrieben hat, wo es einfach wirklich dann zu einer Wissenschaft wurde und extrem, dass Bierbrauer, die Lehre und das Studium extrem anspruchsvoll waren und es wirklich intellektuelle Leader in dem Bereich drin gab. Wenn sich so jemand mit der Anspruchshaltung hinsetzt und sagt, ich will jetzt eine Limo machen, ich sag mal, im Vergleich zu einem Bier ist eine Limo doch relativ simpel. Und das sind wir halt eben wie Tennisprofis, die dann anfangen, Paddle zu spielen. Es ist ein bisschen anders. Und ich glaube, das merkt man schon. Und ich glaube, das merkt man auch dadurch, dass eben in den Geschmackstests Mezzomix und Schwibschwab, also oder die klassischen Softdrink-Bezis, also von den Softdrink-Konzernen, tendenziell schlechter abschneiden als die Brauerei.
Also sorry, Riegel, da muss ich auch sagen, das Spezi hat mir nie irgendwie besonders zugesagt. Aber das ist nicht unser Thema, sondern euer Thema ist ja, wie kommt es vom Abendessenstisch, wo der Vater gezwungen wird, von seinen drei Söhnen das nach Hause zu bringen, dazu, dass der Vater mit seinen Söhnen in die USA umzieht und sagt, ich reiß mein ganzes Leben einmal in der Mitte durch und fange neu an.
Ich glaube, es gibt einen Zwischenschritt, den man noch mit erinnern muss. Und zwar, es gab diese Vermutung, hey, wenn das in Deutschland funktioniert, es kann nicht sein, dass das, also dass die Deutschen so anders ticken, so anders schmecken, so anders fühlen als der gesamte Rest der Welt. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich mal ein Familienurlaub in USA, so 100 Flaschen mitgebracht.
Was und einfach das gemacht?
Paulaner hat es zugeschickt. Also wir haben quasi... Die waren einfach in einem normalen UPS-Paket 100 Flaschen. Da gibt es auch Bilder in unserem Airbnb in Los Angeles, wo der ganze Kühlschrank voll ist mit Paulaner Spezi.
Wir haben halt eben 100 Flaschen in die USA gebracht und dann einfach losgelegt, die auf der Straße... in Bars, in Restaurants, bei den coolen Streetwear-Shops. Coachella war in der Woche, das heißt, ich war dann irgendwie am Coachella Busstop und habe da 20 Flaschen rausgegeben. Und wir haben einfach sehr breit angetestet, wie geht jemand mit so einem Produkt um, was er vorher noch nie gesehen hat und was ja anscheinend auch irgendwo, ich bin mir sicher, dass irgendjemand diese Markttests schon mal gemacht hat.
Aber die Kalifornier sind ja keine Franken. Also ich meine, die nehmen das ja und finden das geil. Also, oder?
Das könnte man wirklich sagen, dass es wirklich schwierig ist, kritische Konsumerumfragen in Kalifornien zu machen. Trotzdem war aber für uns eigentlich...
Erstmal musst du jemanden finden, der das trinkt, weil da natürlich Zucker drin ist und 130 Kalorien. Das ist das Erste, was sie machen. Die schauen das Label an und sagen, oh no, thanks.
Too much.
Ja, also
I'm on a diet.
Wir werden auch sehr realistisch, 95% des Marktes hier wird nie auch nur eine Flasche von uns kaufen. Aber dadurch, dass der Markt so riesig ist, reichen uns ja diese 5%. Ja. Und in diesen 5%, die Soda wirklich trinken mit Zucker, ist da, wie du gesagt hast, die Kalifornier, die sagen da nichts, ganz selten. Also es ist wirklich sehr, sehr selten.
Und this is amazing. Yeah, I love it. Das stelle ich mir vor, ja, was das, passiert das bei Coachella. So. Ich meine, auch noch ein free drink, also auch noch irgendwie aus Germany. Sieht cool aus, cooler Typ. Ich meine, also ja, schwierig da eine kritische Feldstudie zu machen. Also ihr habt euch sozusagen ein bisschen selbst...
Aber es war eine Sache, die schon witzig war. Es war für mich da am Moment, da warst du in Coachella, da waren wir in diesem Central Market in L.A. und August, eben der mittlere. Also wir haben das da so einem Barista gegeben, der ist so ein Café, ein Espresso-Café gewesen. Und der hat dann so mit dem Cup gesippt und hat gesagt, oh ja, great, hat die Flasche hingestellt und wir haben einen Kaffee getrunken, saßen dort. Und sagt August plötzlich, Mensch Papa, schau mal da drüben. Dann saßen drei Männer an dieser Espresso-Bar und haben zu dem Barista gesagt, hey, was ist denn das? Kann ich das mal sehen? Und dann haben sie sich die Flasche geben lassen und haben alle aus der Flasche getrunken und haben gesagt, oh wow. Und dann bin ich rübergegangen und habe sie gefragt. Und das war wirklich unbeobachtet. Ja. Und das war so das, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn sie nicht beobachtet sind, es gibt Leute, die finden das einfach sehr gut. Und das waren schon so ein paar so Erlebnisse, haben wir eben in L.A. gehabt, die dann gesagt haben, hey, let's go.
Du kommst ja gar nicht mehr raus aus dem Erlebnis, weil dann hast du diese Euphorie mit 100 Flaschen und jetzt... Was habt ihr denn dann gemacht?
Genau, dann haben wir, glaube ich, gesagt, let's go. Das war, glaube ich, im Ostern war das. Ostern ja, 23 oder sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach versuchen, ob wir die Rechte kaufen können. Weil das ist ja der Schlüsselschritt gewesen.
Ja, aber vorher muss ja noch der Schritt gewesen sein, USA, oder? Oder war das,
nee, also, USA, das war ganz am Anfang, als wir uns drüber unterhalten haben, gesagt haben, es muss irgendwo anders hin. Haben wir relativ klar gesagt, wenn, dann gehen wir in den größten und härtesten Markt rein, weil also nach Österreich oder Schweiz zu gehen, das ist irgendwie, das ist keine Herausforderung, weil ich glaube, das ist nicht, wir haben immer gesagt, wenn, dann richtig groß und richtig hart, also wirklich in den...
Und ihr hattet wahrscheinlich auch mehr Lust auf Surfen als auf Wandern.
Ja, ehrlich gesagt war der Plan nie, dass Snowboard. Wir das selber machen. Also es war nie der Plan.
Okay.
Also der Plan war, wir entwickeln das Konzept, wir kaufen die Marktrechte und dann finden wir jemanden, der das macht. Das war der Plan. Also okay, ich glaube, ansonsten wäre das jetzt, ich weiß nicht, ob ich das sonst gemacht hätte.
Weil du hast ja eine ganze Berufskarriere gehabt. Ja. Ich habe so ein bisschen in dein LinkedIn geguckt, warst Berater, hast rund um die Welt gearbeitet, gelebt. Hättest du es jetzt nicht unbedingt machen müssen, wahrscheinlich.
Nee, also was heißt machen müssen? Also ich muss definitiv noch arbeiten, aber ich hatte meine Beraterkarriere abgeschlossen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre nicht mehr als Berater gearbeitet, sondern war mit 2 Leuten, die ich ziemlich gut kannte, die so aus der Gründerszene war, hatte ich in Berlin ein Startup im Tech-Bereich gerade angefangen und verschiedene andere Startups. Also ich war schon, mein Weg war schon eher in diese Startup-Welt, weil ich gesagt habe, Berater war super, 30 Jahre, das hat Spaß gemacht. Das war wirklich der Beruf, der zu mir gepasst hat. Ich weiß nicht, ob es zu mir gepasst hat, aber hat mir einfach Spaß gemacht. Und das war aber vorbei. Und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nochmal mit Mitte 50 irgendwas ganz Neues anfangen. Und das war eben Startup. Und das war, das erste ist komplett in die Hose gegangen. Also die ersten 12 Monate waren eher nicht so, also war auch eine sehr geile Erfahrung, aber es war halt einfach frustrierend, weil einfach das nicht geflogen ist. Dann kam das in Berlin und noch eins nebenbei, was ich so eigentlich nur als Investor gemacht habe, was uns aber die Corona-Zeit sehr, sehr mit sehr viel Entertainment verschafft hat. Das war ein Online-Dating. Nein, es ging an eigentlich als ein Voice-Messaging-System, also quasi ein WhatsApp mit Sprache, ist dann Dating-App.
Also, ich kann nicht sagen, Corona ist kein schlechtes Business.
Kein schlechtes Business, aber es war, also die Investoren-Updates waren, glaube ich, das größte Source of Entertainment in Corona.
Und das heißt aber, du warst schon an so einem Punkt, wo du Lust hattest, vielleicht auch Zeit hattest, was Neues zu machen. Du, Anton, wiederum bist wie jetzt Mitte 20, darf man das sagen? Oder?
Ich bin 24.
Ja, und du warst vor 2 Jahren, also mit 22 in der Ausbildung noch? Oder warst du gerade?
Also ich habe...
An welchem Punkt im Leben warst du, als ihr gesagt habt, Spezi oder nix?
Da habe ich gerade in Zürich gelebt und studiert. Die vielleicht auch daher so ein bisschen die Motivation, nicht das in die Schweiz reinzubringen. Aber die Ich komme eigentlich.
Das nennt man, glaube ich, ein backhanded compliment, was du gerade gemacht hast.
Ja, es ist, also ja. ich meine natürlich, wir haben auch gerade, als wir am Anfang gelauncht haben, vielleicht das nochmal also als so Seitennotiz, haben relativ viele Leute bei uns kommentiert, so, was? Gibt's jetzt in den USA, aber ich krieg's immer noch nicht in Österreich und ich krieg's immer noch nicht in der Schweiz, weil die Leute wirklich desperate sind und ich, also aus gutem Grund, wenn du das liebst, ist es nicht verständlich, wieso das nicht den Schritt über die Grenze rüber schafft und das ist doch unfassbar. Fast schon inspirierende Posts von Leuten, die das großmaßig für ihren eigenen Konsum importieren und sagen, hey, gerade durch die Grenze durchgekommen und der ganze Kofferraum voll.
So also,
die Leute brennen einfach dafür. Was? Ich glaube, es ist kein Schwarzmarkt. Es sind wirklich Leute, die es für sich selber groß. Aber ich war an dem Punkt, ich komme eigentlich ursprünglich so, die Schule hat mir nie die Felder gegeben, wo ich mich jetzt selber drin gesehen habe und mich austoben konnte, sondern halt eben sich immer mehr als Zwang angefühlt, als jetzt als irgendwie, ja, Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich lerne jetzt irgendwas Sinnvolles. Und die, mit dem Sprung ins Studium rein, war ich für mich dieses Thema, okay, ich hatte so ein bisschen links und rechts ein paar Sachen ausprobiert gehabt und war dann für mich eigentlich klar so, dass das Spannende ist, wenn du dich für viele Dinge interessierst, wenn du aus einer, sag ich mal, ökonomischen Perspektive kommst, dann kannst du alles machen. Weil alles, was irgendwo, sag ich mal, mit dem Thema Arbeit zu tun hat, ist wirtschaftlich getrieben und, oder monetär getrieben und, mit dem Skill kriegst du theoretisch für all deine Interessen irgendeine Form von Spielfeld.
Das heißt, du hast?
Ich habe angefangen, BWL zu studieren, oder ich habe Economics und Management, nennt man das, glaube ich. Also die sind alle gleich. Ja, also kann mich auch niemand davon überzeugen, dass sich diese Programme voneinander unterscheiden. Ich glaube, das ist reine Semantik, um Leuten das Gefühl von der Wahl zu geben. Das ist komplett, also hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich kam rein. Ich hatte eine extrem hohe Motivation, das wirklich auch zu meistern und zu sagen so, hey, es ist Schule, hat mich nicht besonders motiviert, Studium, jetzt bin ich in einem Feld, wo ich sagen will, da habe ich den Anspruch, wirklich zu den Besten zu zählen und jetzt will ich da auch liefern und habe dann nach dem ersten Semester gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Also das kann A, die Kraft, die du da reinsteckst, gar nicht voll absorbieren und auf der anderen Seite macht es auch keinen Unterschied. Also das ist, die Lernkurve war einfach nicht vorhanden und dann habe ich so vielleicht 1,5 Jahre wirklich gestruggelt in diesem Studium und habe halt eben viel so das klassische Studentenleben, also so das ich habe, glaube ich, sozial mich da doch auf jeden Fall nochmal entwickelt. Ich habe aber auch halt weiter immer wieder so Sachen ausprobiert und dann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwas muss ich fundamental ändern und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwas praktisch Vollzeit, vielleicht mal mein Studium parallel noch fertig, aber ich will jetzt eigentlich den Berufseinstieg jetzt machen nach 2 Jahren im Studium und dann haben sich irgendwie so 2 Pfade aufgetan. Das eine wäre die klassische, sag ich mal, Finance-Richtung gewesen. Das wäre praktisch als Trader bei Morgan Stanley hat mir irgendwie einen Schlag gegeben und habe ich gesagt, das ist so auch dieses sehr mathematisch getriebene, aber auch dieses, du bist auf deiner eigenen P&L und du hast einfach diese maximale Accountability auf der Arbeit, die du leistest und du kannst dich da drin voll reinstecken und wirst absorbiert. Und auf der anderen Seite war halt eben das ganze Thema Startups, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt in einem VC-Fonds gearbeitet, ich hatte ein Go-to-Market mal mitgemacht. Ich hatte eine extrem hohe persönliche Interesse an dem ganzen Gründerfeld, weil ich glaube auch einfach, dass vieles von dem, was mich einfach genervt hat an der klassischen Arbeitswelt, ist halt eben nur lösbar durch einen Unternehmertum-Ansatz. Und habe mich dann am Ende halt eben dafür entschieden, nicht praktisch diese linearen Karrierepfad durchzuziehen, sondern habe dann halt eben mein Studium abgebrochen, bin in ein Startup rein. Hab dann gemerkt, dass das Startup nicht lange leben wird. Hab gesagt, okay Mensch, wie finde ich jetzt am besten einen Co-Gründer, mit dem ich was selber machen kann? Und hab dann halt eben angefangen, Computer Science zu studieren in Zürich. Ja. Praktisch mit der Perspektive, dort einfach jemanden, dort so ein bisschen ein paar Leute kennenzulernen, mit denen man was zusammen machen kann. Und einfach, aber wieder auch mit dem Blick rauszukommen aus dem Universitätsumfeld.
Und wer von euch beiden hat dann zum anderen gesagt,
Keiner. Das ist echt so entwickelt, also ist echt so entstanden. Also es ist.
Ich glaube, es kam aus der Faszination. Dann wurde es irgendwann so dieses mit den ersten Antesten. Dann hat es auch wirklich angefeuert und so gesagt so, hey, da gibt's eine Möglichkeit. Also es ist, wir kamen jetzt nicht aus den USA zurück und haben gesagt, ey, die ganzen großen Softdrink-Unternehmen, die können einpacken. Es ist a bunch of jobs just became obsolete.
Ja, the Mellingers are here.
Aber wir hatten schon die harte Überzeugung, das wird zumindest mal in der Nische wird das absolut funktionieren, weil die Leute gehen so auf das Design ab und die Leute verstehen das Produkt wirklich dann doch differenziert. Das geht ab.
Aber jetzt hat der Papa ja die eigentlich die sehr noble Idee und vielleicht auch romantische Idee zu sagen, das macht jemand anderes.
Da waren wir sehr allein. Also ich glaube, der war super allein. Wir hatten, glaube ich, beide nicht den Anspruch, in die Softdrink- oder Konsumgüterindustrie reinzugehen.
Was ist dann passiert?
Wir haben, glaube ich, wir kamen zurück und dann ging das los, dass wir angefangen haben, Leute zu interviewen und wirklich so aus allen Schlägen. Also alles irgendwie Leute, die Konsumgüter vorbringen. Amerikaner, Nicht-Amerikaner. Alles über Banker, Consultants, ehemalige Unternehmer, Leute, die bei Sales. Startups gearbeitet haben, Leute mit eher Sales-Hintergrund, Leute, die. Also wir haben wirklich sehr, sehr agnostisch. Ich habe sicherlich
aber 150 Leute. Habt ihr eine Stellenanzeige aufgegeben, suchen Spezieschef oder habt ihr einfach per LinkedIn selber gesucht?
Über das Netzwerk.
Okay. Also ihr habt das wirklich viele, viele Gespräche geführt. Und nach jedem Gespräch habt ihr euch angeguckt und wart so.
Also es gab drei Klassen. Es gab Leute, die haben einfach nicht gepasst. Es gab Leute, die sich nicht committen konnten, also die zu viel Schiss davor hatten. Und es gab Leute, die, wo das wahrscheinlich von der Expertise her und allem gepasst hat, aber wir nicht das Gefühl hatten, dass praktisch die Vision und die Passion einfach übergeschwappt ist und es einfach von dem persönlichen Fit her praktisch nicht geklappt hat.
Ja, und meistens finanzielle Vorstellungen hatten, die nicht abdeckbar waren. Und deswegen, also es war plus die vierte Gruppe, die noch dazu kam, waren die, die gesagt haben, boah, das ist die beschissenste Idee, von der ich je gehört habe. Also das waren nicht wenige.
Die machen besonders Spaß, die vierte Gruppe.
Aber die sind motivierend. Also das ist ja immer, in Kalifornien gibt es diese T-Shirts, das heißt, my haters are my motivators. Das heißt, das ist schon so. Also so, wenn du so Haters hast, die dann sagen, oh, was für eine scheiß Idee. Auch viele meiner ehemaligen Kollegen haben gesagt, oh wow, wie scheiße ist das denn?
Was ist denn eure Antwort auf diesen Satz eigentlich?
Es fühlt sich so richtig an.
Wir haben das ignoriert. Wir haben das total. Ich habe das immer ignoriert. Ich habe gesagt, ja, alles gut.
Okay.
Was willst du darauf sagen? Ich meine, es ist natürlich auch wirklich sehr deutsch. Also jetzt wieder mal. Also in Amerika sagt dir es keiner, aber vielleicht sowieso Kalifornien, weil es keiner denken es vielleicht, aber sagen es nicht. Weil ist gar nicht so, Kalifornien ist sehr motivierend. Also die sagen nicht nur nichts, sondern die fangen an, hey wow, how can I help? Blablabla. In Deutschland sind ja, boah, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist echt, du willst das wirklich machen. Also, oh, I don't know. Und das war fast motivierender, als sie sagen, how can I help?
Aber der Punkt war praktisch, wir hatten dann die ersten Container waren auf dem Weg rüber und wir haben gesagt, shit. Da ist niemand vor Ort. Wir haben keine Infrastruktur. Das ist der Genie, der aus der Flasche kommen sollte und dann magisch alles aufbaut. Der
Spitzigeist.
Ist nicht gekommen. Da war halt eben die harte Realität. Wir müssen jetzt selber rübergehen, weil sonst fliegt das einfach nicht.
Das war noch im Juli. Das war im Juli 23. Also Ostern 23 war dieser Test. Dann irgendwann dazwischen war quasi der Vertrag, um das Ding, also quasi die Rechte zu kriegen und dann die Bestellung der ersten Container. Und dann waren die Container auf dem Meer und das war im August, Juli, Ende Juli, Anfang.
Mal kurz, wie viel habt ihr da ausgegeben für diese erste Bestellung? Was ist das für eine Größenordnung?
Das war nicht wenig. Also das war, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber es war nicht weit weg von $100,000. Also es war eine große Bestellung. Also
Ist dann in Flaschen
haben wir auch noch ein Bild von Paulana in München, wo diese Palettenstraße dort steht. Also als ich das gesehen habe, also als Paulana, der unser quasi Ansprechpartner mir das Bild geschickt hat, da waren wir schon in L.A. dann. Nee, er war noch nicht in L.A., aber war jetzt dann dort. Und ich habe das Bild gesehen und dachte mir, boah, wow, ein Jahr Verfallsdatum und da steht diese Straße von Paletten mit Spezi und ich dachte mir, ich weiß nicht. Ja, und dann sind wir rüber. Also Ende Juli haben wir dann gesagt, Mist, wir müssen das selber machen. Also
selber zumindest mal loslegen und dann loslegen, findest du jemanden im Prozess des Bauens.
Das war die zweite Idee dann.
Aber ich glaube, unsere Hardcore-Überzeugung war, wir dürfen jetzt einfach keine Geschwindigkeit verlieren, sondern wir haben, das fühlt sich richtig an, wir machen das jetzt, wir bestellen direkt, die Container sind auf dem Weg, wir bauen die Infrastruktur und es ist immer dieses nicht stillstehen, weil dann verschraubt es und dann vergisst es.
Ihr nennt das ja Sunset, musstet ihr dann auch noch alle 100.000 Flaschen irgendwie umetikettieren?
Nee, das war von Anfang an so. Also es war die Bedingung, dass wir das überhaupt machen konnten, war, dass wir nicht Spezi als Namen verwenden. Mhm. Das heißt, wir mussten einen neuen Namen finden. Und das ist auch nochmal eine Geschichte, weil dann haben wir erstmal so gesagt, wie findest du einen Namen für sowas? Dann als Berater hast du gesagt, ja, da gibt's Agenturen, die machen das. Dann haben wir erstmal so 4 Agenturen pitchen lassen. Und das hat irgendwie zwischen 100 und 250.000 Dollar gekostet, den Namen zu entwickeln. Da habe ich so gesagt, wow, das können wir definitiv nicht. Und dann haben wir erstmal so ein Online,
ja, also schon ja, Namensgeneratoren.
So, genau. So. Und auch so quasi so online crowdsourced Namen finden, wo du quasi Leute mitmachen und wenn the winning name kriegt dann $200, was auch irgendwie crazy ist, dass sowas entsteht. Und das war, ich habe die Liste auch letztens wieder gefunden, das war ein furchtbarer Name, also ganz schlimm.
Zum Beispiel?
Oh, ey. Orange Bliss.
Orange Bliss.
Die fand ich ganz gut. Das war, glaube ich, der second best
Contender. Ja, aber da gab es wirklich Dinge. Das war...
Also sehr geeky teilweise.
Also sehr geeky. Also einfach auch nicht zum... Die Leute kennen halt das Produkt nicht. Deswegen ist halt sehr produktfern gewesen, diese ganzen Namen. Und da haben wir gesagt, okay, das funktioniert nicht.
Spezi und, rückwärts fällt mir gerade an. Iceps
vielleicht. Ich glaube, das hat aber auch jemand gemacht. Auch also es hat jemand auch gemacht. Also sie haben auch viel mit diesem Spezi rumgespielt. Special war sowas zum Beispiel, was kam viel. Also die Leute haben schon versucht, irgendwie was zu machen. Aber dann hat mich ein Freund aus Berlin, mit dem ich auch immer so ein bisschen so gesprochen habe, auch einer der wenigen, die nicht gesagt hat, dass es eine scheiß Idee ist, der so sehr, sehr motiviert war damit, hat er mir plötzlich so 3 Namen geschickt und hat gesagt, hey, what about that? Und da war Sunset einer davon. Und dann haben wir es angeschaut und gesagt, hey, eigentlich Sunset ist gut. Und dann hat er uns hinterher erzählt, dass er ChatGPT genommen hat, hat quasi das Label eingescannt, hat es beschrieben und hat gesagt, hey, what's the name for this? Und dann hat er die 3 Sachen rausbekommen.
Okay.
Und also der Name kam von ChatGPT. Also Namen mussten wir ändern und sobald wir einen neuen Namen hatten, musste erstmal die Rechte auf diesen Namen. Ist ja auch dann nicht so einfach.
Ist ja auch das, das Wort Sunset, also das kostet sich auch einiges.
Ne? Nee, wir mussten, also kostet also Patent oder diese Registrierung kostet immer gleich viel. Das Problem war, dass das Patentamt Sunset alleine nicht akzeptiert hat, weil sie gesagt haben, es ist zu generell. Okay. Und deswegen muss man auch Paulana wieder draufschreiben. Also weil quasi Paulana Sunset. Und weil ursprünglich wäre dann nur Sunset drauf gewesen. Okay. Und dann hatten wir den Namen und dann wurden einfach die Etiketten gedruckt. Und was bisher passiert ist, in München in der Abfüllanlage in Langwied, wenn jetzt Sunset quasi abgefüllt, also es wird ja Spezi abgefüllt, ist es einfach nur so ein Etikettenkasten an der Abfüllmaschine und da wird halt die Kassette ausgetauscht und dann geht das durch und dann kommt halt Sunset hinten raus. Und auch eine lustige Anekdote, als das war ja super geheim, weil mit dem USA und dann der Mitarbeiter, der quasi am Ende dieser Abfüllanlage steht und quasi schaut, was da rauskommt, sah plötzlich, dass der Sunset rauskommt, ist total erschrocken, ist so sein Ding, hey, stopp mal die Maschine, da läuft was schief, es kommt kein Spezi mehr raus.
Sehr gut.
Das war sehr witzig. Also, wie gesagt, long story short, wir hatten das mit dem Namen, sobald wir den Namen hatten, mache ich alles relativ easy, weil das war so der größte Bottleneck und dann wurde es eben abgefüllt auf Container rüber und das war's. Ja.
Aber was habt ihr denn dann gemacht? Ihr seid dann nach L.A. geflogen, dann wart ihr am Hafen in L.A. und dann?
Nee, den Hafen siehst du ja nie. Das ist ja, also das ist ja alles abgegrenzt, weil es ja alles diese Zollzone ist.
Durch eine Lagerhalle.
Also ursprünglich war die Idee, dass wir nach L.A. gehen und uns in Downtown L.A., was so wahrscheinlich die heftigste Gegend von L.A. ist, wo die ganzen alten Lagerhallen sind, dass wir uns eine Lagerhalle mieten und alles in diese Lagerhalle reinbringen und
dazu auch Betten reinstellen,
Betten reinstellen, alles machen. Sinn. So, das Problem war, dass die Grundgröße dieser Lagerhallen so groß ist, dass du das einfach erstens finanziell nicht machen kannst, weil es einfach trotzdem immer noch Quadratmeterpreis ist, mal Quadratmeter und die waren halt riesig und dann haben wir das relativ schnell aufgegeben und dann haben wir gesagt, dann lassen sie überhaupt kein Office machen und überhaupt keine Lager. Und das war so die ersten 4 Wochen, also vor allem die Uhr hat ja getickt und wir hatten ja immer noch keinen Importeur. Das heißt, die Sachen waren zwar auf dem Weg rüber, aber die wären halt irgendwie im Freilager dort gestanden und wahrscheinlich nach einer Woche vernichtet worden oder so. Wir mussten einen Importeur finden, der es quasi der ganze Zoll macht und das rausholt aus diesem Freilager und quasi nach Los Angeles bringt. Wir hatten keinen Distributor, wir hatten keinen Warehouse-Provider, wir hatten eigentlich nichts.
Also Distributor ist dann der es auf die LKWs
lädt
und tatsächlich
genau, und zu den Läden bringt fährt. Und sonst wo. Und das war dann alles so ein Last-Minute-Scramble und wie immer, wenn Dinge nicht so ganz geplant sind, schafft das natürlich immer mehr Probleme, je länger das geht. Also das war, also
ich dachte, du sagst jetzt, sorgt das für wunderbare Begegnungen.
Und nee, wunderbare Begegnungen gab es eigentlich eher dann im Sales. Das muss man sagen, das war schon, wo du dann, also in der Logistik lernst du nicht wunderbare Menschen kennen. Das kann ich dir sagen. Also gibt es nur Probleme. Das ist nur Probleme.
Als ich in Zürich gelebt habe, wohnen in Zürich ist relativ teuer. Dann habe ich in einem Büro, also das sind so Räume, die eigentlich zwangsabgerissen werden oder wo was Neues drauf gebaut wird. Und dann haben die meistens so 12 bis 18 Monate, wo es so einen regulatorischen Zwischenraum gibt, wo einfach Dinge geklärt werden, aber die ganzen Altmieter schon raus sind. Dann habe ich in so einem Büroraum genommen. Und ich war da der Einzige, der da gewohnt hat. Das wusste auch niemand, aber da waren halt im Haufen anderer Startups drin gesessen. Und der eine war so in der Logistik-Szene unterwegs und dann habe ich ihm aber dann irgendwie gesagt, so ja, ich ziehe jetzt hier aus oder ich gehe jetzt USA und mach das. Und er hat gesagt, Alter, wenn du kannst, versuch, dass ihr komplett die Logistik ausgelagert habt und damit nichts zu tun habt. Das killt dich in der Frühphase, gerade wenn du was anfängst zu machen, wo eigentlich du ja eher die Marketing- und praktisch marktseitigen Thematiken angehen musst, ist die Logistik was, die kann dich wirklich komplett absorbieren, ohne dass du eine einzige Flasche verkaufst.
Aber es hat uns trotzdem am Anfang ziemlich hart, ich würde sagen am Anfang, also gerade Anton und mich, eigentlich bis jetzt, also jetzt nicht mehr so schlimm, aber bis vor 3-4 Monaten hat das super viel Zeit aufgenommen.
Seit wann gibt es denn jetzt quasi dann das Paulana Sunset eigentlich zu kaufen in Amerika?
Also seit Januar 24 gibt es wirklich zu kaufen. Allerdings wirklich richtig, richtig stark erst seitdem wir unseren Distributor haben. Das ist seit Mai 24. Also Mai 24, muss man sagen, ist unser offizieller
Marktstart. Ihr habt schon eine zweite Lieferung?
Ja, wir haben schon die 7., 8., 11., also es ist schon sehr viel.
Wie viele Flaschen habt ihr verkauft bisher?
Dadurch, dass du extrem viel wegsamplen musst. Also wir hatten, also ein anderer Startup, Guy Barrage, hat gesagt, du musst in den ersten Jahren fast die Hälfte, also das, was du verkaufst, musst du gleichzeitig noch wegsamplen. Und das stimmt definitiv fürs erste Jahr. Also da haben wir wahnsinnig viel weggesampelt, weil du musst einfach Leute dazu bringen, das zu trinken, weil nur dann fangen sie an, das zu verstehen und zu sagen, hey, ich kauf's oder ich kauf's nicht. Aber verkauft haben wir so, wie gesagt, diese 400.000 plus, weil, also im Moment sind wir auch noch auf einem ganz guten, Gott sei Dank, auf einem ganz guten Wachstumspfad, deswegen wird das immer mehr. Aber also schon jetzt ein konstanter Stream. Also es ist schon.
Wie habt ihr das denn mit Arbeitserlaubnis gelöst?
Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen können, ohne ins Gefängnis zu kommen gleich.
Also wir haben hier nie gearbeitet. Das war immer eher schon aus der Perspektive, wir facilitaten hier. Oder wir ermöglichen, dass dieses Produkt in den Markt reinkommt. Und unser ganz klares Mandat war, wir suchen hier jemanden, der das als Operator
macht. Ihr seid auf dem Ester unterwegs.
Nee, also es ist, also inzwischen Investoren. Sind wir auf einem ganz klaren E2-Visum alle. Also er ist Amerikaner, halb Amerikaner, halb Deutscher.
Ich ziehe meine Freundin nicht in illegale Sachen.
Nein, und wir haben das eigentlich ziemlich, also es ist legal, es war ja ein Witz. Also du kannst auf dem Ester kannst du in Amerika, also wenn du nicht arbeitest, kannst du quasi Business aufbauen, aber halt nur diese Limitation pro Jahr, die du da drin hast. Das heißt, wir sind super schnell auf das B1-Visum gegangen, wo du einfach 6 Monate pro Jahr auch wieder Business aufbauen. Und wir haben am Anfang wirklich nur Business aufgebaut. Ja, also es war weder ein Gehalt bekommen noch sonst was, sondern wir haben die ganze Infrastruktur aufgebaut, wir haben quasi die ersten Tests und so weiter gemacht und haben dann auch relativ schnell parallel das E2-Visum beantragt, weil wir wussten, sobald das wirklich richtig losgeht, brauchen wir einfach dieses Visum, einfach um komplett normal eben hier wie arbeiten zu können und Social Security Number, Californian Driver License, Konto, weil ohne das geht's ja auch gar nicht, also ohne das kannst du das gar nicht machen. Und wir sind jetzt alle, also wir sind jetzt inzwischen 7 Leute, sehr deutschlastig und alle auf E2-Visum. Also das ist alles
ihr jetzt seid aber endlich. Im Führungsteam nach wie vor Vater und Sohn.
Also wir sind schon so zu dritt hier. Zu dritt, also Anton kam im Januar, also wir sind gekommen im August und Anton kam dann im Januar nach und das, also ich würde mal sagen, die ersten oder ganze 2024 waren einfach wir drei, die das vorangetrieben haben.
Weil die meisten Startups scheitern ja im Team. Also das finde ich schon ambitioniert, was ihr da macht. Was war so euer größter Streit bisher zwischen Vater und Sohn?
Also richtig gestritten? Also es sind harte inhaltlich, also es ist wirklich, also das ist wahrscheinlich fast täglich. Also ich glaube, das ist schon so, dass wir, aber im Sinne des Projekts einfach das schon haben. Und wir, offensichtlich kannst du nicht immer die gleiche Meinung haben und da wird es schon auch, sagen wir nicht laut, aber es wird gewisse Anspannung in der Stimme, kommt schon manchmal
wie
vor.
Du bist ja sein Vater. Also es ist doch immer der, also ich hätte immer den Reflex, wenn ich mit meiner, meine Kinder sind wesentlich jünger, aber wenn ich mit denen sowas machen würde, wäre immer zu sagen, hey, du hast doch keine Ahnung. Lass mich doch einfach das machen. Also wie kommst du über diese Vaterschwelle also rüber, dass du sagst...
Das ist schon so, also ich hätte es nicht mit ihm gemacht, wenn ich nicht der harten Überzeugung gewesen bin, dass er das kann. Und dass er da auch reinwächst. Und er hat halt Stärken, die ich nicht habe. Und ich glaube, was er ja gefunden hat, auch wenn er sich dann manchmal ein bisschen dagegen gesträubt hat, ist ja eigentlich, dass dieses ganze Kreative und das Marketing eigentlich sein Ding ist. Okay. Also er macht ja auch den ganzen Creative-Teil und da bin ich definitiv nicht stark genug. Plus er hat natürlich auch, wenn es darum geht, Dinge zu finden, also jetzt mal Agenturen zu finden, über nachzudenken, wie wir E-Commerce machen. Also E-Commerce hat auch eher vorangepusht, weil wir am Anfang ja wirklich nur im Bricks and Mortar waren in den ersten 6 Monaten und wir dann schon gemerkt haben, das ist echt zäh und langsam und wir müssen irgendwie was verändern. Was er dann gesagt hat, hey, lass uns Shopify aufbauen.
Okay.
Also es ergänzt sich sehr, sehr gut, aber auch mit Anton, weil irgendwie ist es schon so, dass wir sehr komplementär sind, aber gleichzeitig einfach auch sehr klar uns gegenseitig vertrauen. Also am Ende des Tages, du musst schon, also du kannst ja nicht plötzlich sagen, hey, stopp mal, also ich bin jetzt dein Vater und ich weiß das besser und jetzt lass das so machen. Also die Argumentationen sind schon sehr inhaltlich. Also ich fühle das jetzt nicht, also ich habe das jetzt in keinem Moment gefühlt als Vater, Sohn in den beruflichen Themen. Ich weiß nicht, wie du das gefühlt hast, dass du es mit deinem Vater machst.
Ich sehe es tatsächlich nochmal von einem anderen Enkel. Ich glaube, wir sind ja kein Expertenbusiness, sondern wir sind halt eben alle absolute Amateure oder als absolute Amateure gestartet. Und es hilft dir extrem, wenn du deine Beobachtungen mit jemandem, der eine andere Perspektive hat. Und wir haben halt eben beide fundamental unterschiedliche Perspektiven durch den Altersunterschied, durch die verschiedenen gelebten Erfahrungen und auch Berufsvergangenheit. Das gibt dir die Möglichkeit, wenn du was das erste Mal machst, oder das dritte Mal zum ersten Mal machst, in Anführungszeichen oder sowas, dass du einfach diesen Erfahrungsschatz, den du gemeinsam aufbaust, immer wieder gegenseitig von verschiedenen Perspektiven betrachten kannst und dadurch einfach wirklich schnell lernst.
Also was lernst du dann von ihm zum Beispiel?
Ich glaube allgemein, ich sage immer, es ist immer fast schon interessanter zu sehen, was andere Leute von meinem Vater lernen in dem gleichen Umfeld, was mir beispielsweise so gar nicht auffällt. Also ich glaube, der unsere gesamte Kultur, natürlich sind wir uns irgendwo zu gewissen Grad auch ähnlich, aber ich glaube, unsere gesamte Firmenkultur ist schon sehr stark davon geprägt, dass wir das von ganz oben ein relativ loser Managementstil kommt. Also wir haben jetzt keine klassischen Hierarchien. Also es ist nicht nur so, dass er mir nicht sagt, Alter, das machst du so nicht, sondern die Leute, die bei uns fest angestellt sind, das sind Leute, denen wir hundertprozentig vertrauen und wo einfach es ein total geteiltes Verständnis darüber gibt, wir sind hier, um das Richtige zu machen. Und wir glauben nicht, dass irgendjemand ist, der aus Inkompetenz das Falsche macht oder eher aus Inkompetenz das Falsche macht, als dass wir jetzt jemand nicht vertrauen und er mutwillig das macht. Aber selbst wenn du es aus Inkompetenz machst, stehen wir da drüber und wir schauen das inhaltlich an und wir versuchen einfach konstant zusammen besser zu werden. Und in diesen, die bildliche Verdeutlichung ist irgendwie, wir sind halt eben, wie gesagt, von diesem Amateurstandpunkt gestartet und haben halt eben immer weiter so diese Grenze, an der wir zum Ungewissen, an der wir getestet haben, die schieben wir halt eben immer weiter nach außen. Und du startest halt eben von einem gemeinsamen Kern und jetzt über die Zeit, über die letzten 2 Jahre, ist halt eben so, dass diese Grenze schon relativ weit vorangeschritten ist. Und ich glaube, wir würden alle drei jetzt mittlerweile sagen, dass wir den Beverage Space zumindest mal halbwegs verstehen. Du bist dann halt eben spezialisierter an bestimmten Teilen als jemand anders. Aber
was würdest du denn sagen, war euer größter Erfolg bisher?
Ich glaube, unser größter Erfolg ist, wir haben, das ist ja schleichend passiert, wir sind jetzt halt eben trotzdem eine nationale Marke. Wir sind überall in den Staaten erhältlich. Wir können theoretisch mit jedem Kunden, egal ob es jetzt ein Geschäftskunde ist oder ein Privatkunde, können wir den beliefern. Und das, ich glaube, das ist der größte Erfolg, ist wirklich, es geschafft zu haben, jetzt so aufgestellt zu sein, dass wir als nationale US-Marke agieren können. Und das ist sehr schleichend gekommen, aber an dem Schritt scheitern die meisten.
Ja, ja.
Und das ist halt eben genau dieser Moment, wenn du sagst, klar, in Deutschland werden, was weiß ich, so viele hunderte Millionen von dem Getränk verkauft. In den USA werden irgendwie, der Sodamarkt ist 60 Milliarden groß. Da muss es doch mein Total Addressable, also so schwer kann das schon nicht sein. Und dann siehst du halt eben das erste Mal das Bild von der Palettenstraße und du denkst dir, das ist ganz schön, also das, und das ist ja ein Bruchteil von einem Bruchteil von einem Bruchteil von diesem Markt. Da nicht dran zu zerbrechen, sondern einfach immer konstant weiter dran zu arbeiten und weiter aufzubauen. Es gibt nicht diesen einen so, also für mich persönlich gibt es nicht diesen einen Outlier-Moment, wo ich gesagt habe, oh shit, jetzt haben wir es geschafft, sondern es ist wirklich eben dieses immer wieder zu realisieren, okay, wir entwickeln uns weiter. Und ich glaube, solange dieses Gefühl von der Entwicklung da ist, ist es eigentlich gesamtheitlich ein Erfolg.
Ja, ich würde erstmal sagen, ich glaube, der größte Erfolg ist, dass wir noch da sind. Also das ist, glaube ich, das ist definitiv nicht gegeben, weil ich kann mich erinnern, als wir in LA ankamen und dann erstmal natürlich in den ganzen Geschäften uns diese ganzen Startup-Soda- und Getränke-Brands angeschaut haben und wir in Erewhon waren, haben dieses Regal gesehen mit irgendwie 100 Brands und wir es angeschaut haben und haben, oh wow, das sind echt viele. Und dann irgendwann ein Jahr später war die Hälfte von denen nicht mehr im Markt. Also das ist sehr schnelllebig. Also
gnadenlos.
Es ist echt gnadenlos. Also ja. Wir hatten auch eine Zeit lang irgendwie so 15 Cases von einem Startup, was denn rum oder ich weiß gar nicht. Ja. Also du hast wahnsinnig wie so Startup Beverage Brands, weil das halt die ganze Beverage Industrie ist schon sehr attraktiv. Leute finden das einfach sehr sexy und deswegen versuchen das viele und du kannst mit wenig Investitionen, glaube ich, einfach anfangen. Mhm. Aber ich glaube, diese Wand, um da durchzukommen, dass du einfach nach 2 Jahren noch da bist und du einfach wächst und auch wirklich schnell wächst und alles, das ist schon ziemlich tough. Also ich glaube, da kommen nicht viele durch. Also es ist ganz, ganz wenige, die da durchkommen. Ich glaube, deswegen.
Ich würde sagen, es ist halt eben so, die Getränkeindustrie ist das neue Restaurant. Es ist, also im Sinne von, es gibt super viele Restaurants, die aufmachen und dann einfach wieder schließen, weil es benötigt schon Arbeit, um den Schritt zu machen, dass du halt eben aufmachen kannst, aber es ist halt eben auch nicht so, als ob du jetzt irgendwie ein neues Medikament in den Markt reinbringen möchtest.
Ja, ich verstehe.
Das heißt, du kannst es auf einer relativ individuellen Basis, wenn du einfach die Motivation und die Vision in Anführungszeichen hast, was du kreieren möchtest, die kann schon genug sein, um dich einfach über diese Schwelle der Arbeit drüber zu bekommen, wo du dann einfach ein Produkt hast, was du verkaufen kannst, aber ich glaube, von der Vorlauf von diesem, das Produkt ist im Markt zu, ich habe meine erste Batch ausverkauft, ist wahrscheinlich schon irgendwo bei 80-90%.
Und wie macht ihr das mit dem Geld? Ich meine, ihr lebt ja in einer der teuersten Städte auf der Welt in LA. Ihr müsst irgendwie sehr viel investieren in Sales, in Marketing. Matthias, hast du da dir so eine Line gegeben, so einen Runway aus deinen Ersparnissen oder wie macht ihr das?
Also wir haben einen Investor noch dabei und ich. Und das ist das, was wir haben einen sehr klaren Plan und schauen uns das eigentlich alle 6 Monate an und überlegen einfach, wie viel wir weiter investieren und wie wir das machen. Also,
aber ein Reihenhaus hast du wahrscheinlich schon reingesteckt.
Ein Reihenhaus haben wir. Das ist ein nettes Reihenhaus, glaube ich, gewesen.
Mit Pool.
Ja, nee, es ist schon, also es ist nicht ganz günstig. Aber wobei, auf der anderen Seite, es ist, wenn du Tech-Startups anschaust, also ich habe ja nur, meine Referenz sind einfach nur andere Tech-Startups oder als ich noch Berater war, mit Finanzinvestoren, deren Dinge angeschaut, ist das bisher relativ wenig. Weil das war das andere, als wir gerade in München mit Experten vor dem Launch geredet haben, da kamen dann so Zahlen hoch, ja, da musst du ja schon mal im ersten Jahr 20 Millionen nur in Werbung reinstecken. Also das haben wir bei Weitem nicht. Also wir sind deutlich unter zweistellig, also wir sind wirklich deutlich unter dem zweistelligen Millionenbereich. Also ich hätte noch sagen müssen, wo das Reihenhaus war. In Beverly Hills hätte man ein Dixi-Klo dafür bekommen wahrscheinlich.
In Würzburg.
In Würzburg hätte es wahrscheinlich ein Reihenhaus bekommen. Das ist, wobei ich keine Ahnung habe, wie da die Preise sind, aber ja, wahrscheinlich schon. Deswegen.
Aber ihr habt euch nicht verschuldet. Also ihr seid nicht zur Bank gegangen und habt gesagt.
Also es ist schon, also meine Kreditkarten sind schon sehr oft geoutmaxed. Und Miles & More ist ja euer Sponsor, die Karte habe ich auch. Also ich bin schon 3-mal da rausgeflogen, weil die das versucht haben abzubuchen und kein Geld mehr auf dem Konto war. Mhm. Also da bin ich auch extrem im Credit Score nach unten gerutscht in dem ganzen Thema. Und also für mich persönlich, also wenn das nicht klappt, wäre ich auch wieder zurück nach Deutschland gehen müssen und anfangen zu arbeiten.
Bis wann muss das denn klappen? Was hast du dir denn da gegeben?
Also ursprünglich hatten wir uns, glaube ich, bis Ende 24 gegeben gehabt. Und das war aber sehr schnell sehr klar, dass es nicht funktionieren wird. Dann hatten wir irgendwie 26. Also als Anton dann, als ich mit Anton geredet habe und gesagt habe, im Februar war das, glaube ich, Februar 24, habe ich gesagt, okay, also es wäre super, wenn du hier bei uns bleibst, aber du musst dich bis Ende 26 verpflichten, weil das einfach dann der Horizont war. Und Weihnachten haben wir dann gesagt, Ende 28.
Okay, Anton, sprechen wir von Anton 2, der auch sein Anton Studium 2. Für genau. euch abgebrochen hat.
Sein Masterstudium nicht angefangen hat.
So. Das ist eine viel bessere Formulierung. Und jetzt bei euch ist, okay. Das heißt, du hast ja auch das so ein bisschen als...
Bis 28 ist so das, wo wir sagen, dass das eigentlich klar sein muss. Wenn wir bis 28 den Durchbruch nicht geschafft haben... Durchbruch bedeutet eine zweistellige Millionenzahl Absatz. Also über 10 Millionen Absatz.
Dollar oder Flaschen?
Dollar.
Okay.
Dollar. Aber es ist eh fast identisch, weil wir haben noch gar nicht über die ganzen Fehler gesprochen, die wir gemacht haben. Wir fast nur noch Dosen verkaufen. Also wir haben mit der Flasche angefangen und die Flasche ist das bessere Produkt. Also für Leute... Also optisch fahren sie mehr auf die Flasche ab, aber Amerika ist einfach ein Dosenmarkt und die Leute kaufen Dosen. Und die Flasche ist vielleicht für eine Party oder für Bars und Restaurants, weil dort halt die Leute doch auch immer lieber eine Flasche haben als jetzt eine Dose. Und die Dose ist vom Preispunkt her oder vom Kostenpunkt her sehr relativ nah, dass eine Dose und ein Dollar Absatz ist relativ, also Absatz ist mehr, die Dose kosten über $2, glaube ich, wenn du sie irgendwo kaufst. Aber vier kaufen sie quasi all in für einen Dollar.
Lass sie nach wie vor über den Atlantik fahren.
Absolut.
Jede Dose.
Absolut. Alle europäischen Softdrinks, also ob das jetzt San Pellegrino, Limonade oder sonst was ist, das wird alles in Italien abgefüllt und darüber. Also ich glaube, der ganze Seefrachtverkehr in die USA, der muss gewaltig sein, weil wirklich kaum einer aus von, ich glaube, kein einziger, den ich jetzt kenne, lässt in Amerika abfüllen. Also, weil es auch alle... gerade so diese 10 Millionen geschafft haben. Also selbst in San Pellegrino, die sind nicht sehr weit weg von diesen 10 Millionen. Also die sind definitiv nicht bei 100 Millionen. Und unsere Ambition ist schon eben zu wachsen, dass wir über diesen Punkt rüberkommen und dann irgendwann darüber nachdenken, auch die Abfüllung hier zu machen, weil es natürlich nochmal dann ganz andere Economics sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wieder zurück zu der ursprünglichen Frage, unser Erfolg für uns ist, einfach deutlich über diese 10 Millionen rüberzukommen, dass du einfach im Markt eine etablierte Brand bist. Und wie groß das dann ist, who knows. Also.
Und vielleicht doch noch ein Geschäftsführer? Oder?
Also,
oder
dann sollte jemand
nachholen.
Also, 2028 sollte das schon so sein, dass, wenn wir da erfolgreich sind, dass jemand anders das übernimmt. Also, das ist definitiv so. Also, zumindest für mich. Also, ich weiß nicht, was
du bist ja auch, du hast ja auch noch eine Familie in Deutschland, oder?
Nee, nicht, jetzt nicht mehr. Also, weil mein jüngster Sohn sich spontan entschlossen hat, in Kanada sein Abitur zu machen. Das heißt, der ist in Vancouver, das gleiche Zeitzone, 3 Stunden nördlich. Und mein Jüngster hat Abitur gemacht, der ist jetzt auch gerade bei uns in LA und macht bei uns ein Praktikum. Und Silke pendelt, oder Silke und ich pendeln halt immer zwischen LA und Frankfurt hin und her.
Mit der Condor.
Genau, mit der Condor.
Wow, Respekt. Du hast gerade noch angesprochen, Fehler, willst du noch einen erzählen? Also, weil es hören ja vielleicht auch Menschen zu, die sich sagen, ich will es auch mal in den USA versuchen. Ein großer Fehler in hindsight?
Also ich glaube, vielleicht mal andersrum, der größte Fehler, den man wahrscheinlich machen kann, ist am Anfang viel Geld auszugeben. Oder gerade wenn man nicht weiß, was man macht. Wenn man als Enthusiast neu in die Getränkeindustrie reinkommt, dann gibt es am Anfang super viele Leute, die dir lachend das Geld abnehmen und dir nicht wirklich einen Mehrwert bieten. Sondern das Wichtige ist wirklich, mit dem Produkt selber rauszugehen und die Kontaktpunkte mit den Leuten zu sammeln und einfach zu verstehen, wie tickt jemand, wie ticken andere Leute, die Soda trinken oder eben nicht trinken und was geben die dir für Feedback auf dein Getränk drauf? Ich glaube, das ist wirklich, ob du jetzt eine Sales-Agentur hirest für viel Geld oder ob du eine Marketing-Agentur hirest für viel Geld oder ob du einen Full-Service-Distributor oder irgendwelche anderen Inkubatoren oder sonst was. Das hat zumindest für uns, wir haben am Anfang immer wieder so Vorfühler gehabt, wo dann einfach immer das megamäßig in die Hose gegangen ist. Also jemanden, der sich als Outsourced Chief Financial, nee, Chief Sales Officer, wohl gesagt hat, ich bin Fractional Sales, Head of Sales oder sowas, und dann dir aufrechnet, normaler Head of Sales verdient so viel.
Fractional heißt, der macht viele, ne? Der
genau,
macht
nicht nur bei genau, genau. Sondern aber also faktisch macht er gar nichts. Der kommt einmal in der Woche zu dir ins Office, der erklärt dir so, was er bei seinen ganzen anderen Kunden gesehen hat.
Und dann schreibt er, wo wir gar nicht mehr wissen, ob er andere Kunden hatte.
Aber so, also es hat so diese Komponente von, aha, du fühlst dich dann schon erstmal abgeholt, weil du kriegst dann doch irgendwie dieses, du hast das Gefühl, du kommst an. So, das ist was Emotionales. Es ist jetzt nicht, dass es deinem Business besser geht, ja, sondern es geht dir persönlich Team besser.
Das ist ein Therapeut. Wir haben eigentlich einen Therapeuten gezahlt.
Ja, Punkt ist, ich glaube, das ist so da musst du wirklich aufpassen, es gibt keine Shortcuts. Also das habe ich eigentlich auch kommend von, eigentlich hauptsächlich Tech-Startups mir angeschaut, habe immer gedacht, Consumer, das kann nicht so schwierig sein, das ist, keine Ahnung, machst du irgendwie, sind eh alles White-Label-Produkte, das heißt, du hast keine Produktseite und dann ballerst du halt eben die Marketing-Dollars, bis du halt eben entweder siehst, ob das fliegt oder nicht. Aber es gibt keine Shortcuts. Du musst trotzdem die harte Arbeit machen, um dein Produkt wirklich intimst zu verstehen und einen Kunden sehr gut kennenzulernen. Und klar, es gibt Fälle, wo das funktionieren kann,
was ich hier so krass finde, also ich komme ja aus dem Bier eben in Nürnberg und da ist es halt so, da gibt es halt Brauereien, die haben wirklich Handschlagsverträge mit Gaststätten seit Jahrhunderten. Ja. Oder es sind eben Verträge, die sind relativ neu, aber die sind fix. Da ist dann die Brauerei, sagt man dann, auf der Gaststätte drauf. Ja, so sagt man das ja auch. Und die geht da auch nicht mehr runter. Und du nimmst ja auch nicht gegenseitig die Gaststätte weg. Ich habe hier einen Bierlieferanten mal kennengelernt, einen Großlieferanten. Und der hat mir erzählt, das ist ja, ihr lebt ja im Paradies. Also er hat gesagt, ich habe in Manhattan, in Brooklyn, in der Bronx, in Staten Island, in Queens jeden Tag Sales-Leute unterwegs, weil jede Gaststätte jeden Tag beschließen kann, mit meinem Konkurrenten zusammenzuarbeiten. Und das ist ja im Vergleich zu Deutschland, das kann man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen.
Ja, wobei natürlich schon so ist, dass Coca-Cola und Pepsi sehr tief drin sitzen in dem System und auch nicht rauskommen. Also auch sehr viel Exklusivität zum Beispiel. Wir hatten am Anfang auch die Strategie an Universitäten und da. Das ist komplett dicht mit Coca-Cola. Also Coca-Cola bezahlt dafür, dass nur Coca-Cola dort auf dem Campus ist.
Und weil die auch die Infrastruktur wahrscheinlich dann bauen. Also Kühlschränke, Bars.
Also auf der Upside bieten die Sicherheit, weil sie halt eben committed sind. Also die sind nur finanziell involviert. Aber weil das ist halt eben das Ding. Es gibt halt einfach diese ganzen Orte, wo der Coca-Cola-Umsatz das nie rechtfertigen würde oder auch der Softdrink-Umsatz nicht relevant genug ist, sondern das Risiko ist, dass jemand kommt und den Zugang zu einer noch nicht kaufkräftigen, aber dann, also ein Harvard-Graduate, der isst wahrscheinlich gerade seine Ramen-Dosen-Nudeln, aber wenn er graduated, hat er auf einmal die Möglichkeit zu sagen, hier, links, rechts, vorne, hinten, ich will es alles haben. Ja.
Da rein investieren die.
Ja. Die investieren da rein, dass du diesen Zugang nicht bekommst.
Und das
als Konkurrent.
Also wir waren praktisch auf dem UCLA-Campus mit einem Tisch gestanden und haben einfach Flaschen rausgegeben und sowas. Und dann kam die Campus-Police und der Typ hat gesagt, ey, wo ist denn euer Permit? Dann haben wir gesagt, ja, wir haben mit dem Fire-Office gesprochen, wir haben es online durchgelesen. Dann hat er gesagt, nee. Zeig mir dein Permit. Und wir so, ja, also wir haben das abgeklärt, das ist von der Administration, das ist cool. Hat er ein Foto gemacht, hat gesagt, alles klar, ich habe das der Campus-Polizei geschickt. Haut lieber vorher ab, das ist einfacher für euch. Und irgendwie so total verwechselt, hat er gesagt, ja, das ist Coca-Cola zahlt, was weiß ich, 17 Millionen im Jahr dafür, dass sie exklusiv auf dem Campus drauf sind. Und es gibt einfach kein anderes, auf diesem Campus gibt es kein anderes Soda. Oder keine andere Soda-Marke. Also als Student wirst du jetzt nicht in Handschellen gefasst, wenn du da mit einer Flasche auftauchst. Dann haben wir natürlich das nächste Mal, sind wir praktisch genau außerhalb vom Campus zwischen der Bushaltestelle, von dem die Studenten kommen. Also man kann natürlich da immer wieder sich drumherum winden, aber du spürst es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es einfach ich würde mal sagen, knapp 50% vom US-Soda-Markt sind unelastisch. Die kannst du nicht wegcompeten, sondern es gibt teilweise noch die 70, 80, 90 Jahre alten Restaurants, wo irgendwann mal der Handshake-Deal gemacht wurde und wo auch die Ownership-Philosophie vielleicht jetzt gerade so in der letzten Generation drin steckt, wo sowas noch einen Wert hat und nicht disruptiert werden kann. Irgendwann wird das sicherlich auch kommen oder die Restaurants machen zu. Ich meine, das ist halt eben, wie es ist. Aber knapp 50% vom Markt sind alles Sachen, die Fastfood-Ketten, die großen Kinoketten, die großen Stadien und Event-Venues und sowas. Und das ist in Deutschland auch nicht anders. Das kann man teilweise ganz gut beobachten, dass du halt eben trotzdem, obwohl es es gibt einfach Getränke und Marken, die super gut funktionieren, aber in einem solchen kontrollierteren Umfeldern nicht sich durchsetzen, weil einfach nicht dafür gezahlt wird, dass du dort verkaufen darfst.
Das heißt, ihr verdient euer Geld dann jetzt gerade wo? Online oder?
80% online. Weil es ist immer Monat für Monat unterschiedlich, okay. Aber es ist schon hauptsächlich online.
Interessant.
Aber also wie gesagt, ist ja alles witzig, weil du kannst auch alles nie planen. Also wir hatten den ganzen Bricks and Mortar Bereich eigentlich schon gesagt, hey, lass uns da jetzt nicht mehr Energie reinstecken. Wir sind einfach jetzt schon in genug Ketten in Kalifornien drin. Lass uns einfach weiterlaufen, aber nicht mehr rein investieren. Und also Sales machen und alles auf online. Und jetzt ist aber plötzlich New York ein Distributor dazugekommen, der es in New York distributen will. Wir haben in Florida kam jemand zu uns, der gesagt hat, er will das unbedingt pushen und ist da ziemlich erfolgreich in Florida. In Texas sind wir jetzt auch, wahrscheinlich ist Texas im Moment unser größter Markt. Kann ich sagen, also übers Jahr verteilt, jetzt dieses Jahr 2025 ist 80-20 ungefähr. Wow. E-Commerce und Ding, oder 70-30.
Die Geschäfte, die es tragen, sind, es gibt Premium-Supermärkte und insgesamt so Gourmet-Geschäfte, die das natürlich ein kuratiertes europäisches Sortiment haben, dann halt eben vor allem Restaurants. Und dort wahrscheinlich dominant die Biergärten, die halt eben riesig sind und eine deutsche Identität haben. Aber es ist halt eben am Ende auch ein mega geiles Food-Pairing, egal was du anbietest.
Und habt ihr schon mal ein paar Dosen ans Weiße Haus geschickt? Oder?
Nee, ich probiere es. Ich glaube auch, ist jetzt nicht unser...
Das ist ja auch ein Cola-Trinker.
Ja, klar. Aber unser Company-Motto ist Love and Peace. Ich glaube, das ist...
Ist so ein bisschen das Auge des Saurons, wie heißt der? Das ist... ich kenne nur das Konzept, du willst, glaube ich, einfach nicht in dem Auge drin sein, sondern wenn dich niemand sieht, dann ist alles super.
Nervt euch das, was hier gerade passiert, auch mit den Tariffs und so?
Nö.
Das geht komplett eigentlich an uns vorbei.
Geht an euch vorbei.
Also klar, wir zahlen die Tariffs,
aber es ist uns ehrlich gesagt total egal.
Total egal.
Ja. Also es ist, du kannst dir jeden Tag 20 Mal den Tag verderben, wenn du es möchtest. Und es ist einfach so schnelllebig und vieles hat einfach auch keine Substanz. Und dann muss man halt eben natürlich fairerweise sagen, man ist einfach auch nicht in der Kerngruppe, die davon betroffen ist. Also absolut. Vor allem sozial. Und ja. Das ist, also ich weiß nicht, wie das für dich ist. Das ist jetzt vielleicht, jetzt enden wir sehr politisch, aber ich glaube, ich frage mich schon manchmal so diese, dass so viel auch in der Schulzeit bei der Aufarbeitung der NS-Zeit einmal drüber gehen mit so nicht wegschauen, sei laut und auch zu sagen, so, ey, das ist einfach für Leute damals extrem schwierig gewesen, weil die Nachbarn haben sich gegenseitig kontrolliert und so weiter und bla bla bla. Und ich sag schon heute, du siehst, dass wir in eine Zeit reingehen, wo extrem autokratische Systeme bestimmte Dinge machen. Aber im heutigen Kontext ist es noch mehr als jemals zuvor, gibt es so eine komplette Entkopplung von der Politik und so, dass wie du Tag für Tag mit deinem Umfeld umgehst und was du für Botschaften ausstrahlst und all das ist einfach viel entscheidender, ob du jetzt on top bist, was politisch passiert und zu allem deine Meinung hast.
Also ich glaube, wir leben auch in einer totalen Bubble in L.A. oder in Venice. Also in L.A. gibt es ja sehr viele Unruhen und Protesten, alles Mögliche. Das kriegst du aber nicht mit, wenn du in Venice sitzt, weil er einfach so riesig ist. Du merkst das teilweise gar nicht. Und du lebst einfach in einer Bubble, die sehr positiv ist und sehr, das strahlt auch aus. Also ich muss sagen, die letzten 2 Jahre in Venice, die machen auch mit dir was, weil du diesen Wahnsinns-Positivität, dieses einfach Dinge, die negativ sind, einfach direkt entweder ausblendest oder einfach direkt sagst, hey, das hat auch was Gutes, weil das ist halt L.A., das ist L.A. und das ist hängt mit dem Wetter zusammen, das hängt mit den Drogen zusammen, das hängt, weiß Gott, mit was zusammen, aber das macht mit dir was und das ist sehr gut. Also ich glaube, ich habe immer gesagt, hey, meine ganzen deutschen Freunde machen sich mehr Gedanken über Trump als ich und die haben eigentlich überhaupt nichts, keinerlei direkten Auswirkungen.
Ja, und das hat viel damit zu tun, was du gesagt hast. Ich glaube, wir sind halt einfach nicht, wir sind keine Zielscheibe, ne? Also hier. Noch nicht.
Noch nicht.
Aber
noch nicht.
Jetzt aktuell auf jeden Fall nicht. Was mir aufgefallen ist an euch, das noch zum Schluss. Werbespot, da habe ich gesehen, die Musik kommt von den Californians, Malte Hagemeister und Co. Ja. Also da habt ihr Deutsche geheiert, die bei euch in Venice leben, die noch nicht im Podcast waren, aber die natürlich sehr bekannt sind hier im Land.
Ja,
als die Deutschen, die früher Popstars waren in Deutschland und jetzt Musik machen. Dann habe ich gesehen, in Manhattan gibt's Sunset bei Berlin Currywurst. Ja. Das seid ihr also auch ziemlich German und du hast auch gesagt, im Team seid ihr auch sehr German.
Ja.
Also das finde ich auch spannend bei euch, dass ihr eigentlich, ihr habt was hierher gebracht aus Germany, seid aber eigentlich so in der Umsetzung und wie ihr das alles macht, auch sehr, sehr so German geblieben.
Das ist eine gute Frage. Also man kann es nicht sagen, ich habe es ja vorhin gesagt, L.A. macht ja auch was mit dir. Also das, du wirst schon anders, aber am Ende des Tages ist es ein deutsches Produkt, das von Deutschen hier in Amerika sucht, erfolgreich zu machen. Und wir merken es mit unseren amerikanischen Mitarbeitern, die brauchen auch schon einen Moment, das zu verstehen, das Produkt.
Ja.
Weil es ist halt komplett was anderes auch. Und also Ian zum Beispiel, unser zweiter amerikanischer Mitarbeiter, der kam da drauf, weil er deutsche Freunde hat und die haben das gesehen, dass es Spezies in Amerika gibt und haben zu ihm gesagt, hey, das gibt's jetzt in Amerika und er war eben auf UCLA, hat er studiert und hat bei einem unserer Tastings eine Flasche mitgenommen und dann haben die das bei ihm im Kühlschrank gesehen und es ist halt wirklich alles sehr verrückt, aber ich glaube, Hardcore-Amerikaner, Das dauert echt eine Weile.
Also mit der German Community helfen wir euch gerne. Da haben wir auch viele Menschen, die uns zuhören. Und mich freut es riesig, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wo geht's jetzt als nächstes hin bei euch?
Zu FC Bayern.
Zum FC Bayern. Very American.
Very American.
Was macht ihr denn da?
Aber mit denen kooperieren wir sehr lose auf Events und Sachen. Und dadurch, dass wir jetzt in New York sind und sie eben auch in New York sitzen,
ja,
gibt es einfach noch viel mehr Möglichkeiten, einfach mal zu.
Es kommt ja die WM.
Genau, die kommt.
Nächstes Jahr ist euer Jahr, oder?
Ja, absolut. Wir wollten eigentlich schon mit der Clubweltmeisterschaft, dachten wir, da proben wir, aber das war so ein Rohrkrepierer.
Das war aber auch wirklich so, vielleicht bis zu einem Monat vorher wurde die Soda-Sponsorship nicht vergeben. Das heißt, es gab eigentlich so die Hoffnung, also nicht, dass wir selber sponsern, aber dass
gesehen, war da so ein geschwungener
Coca-Cola-Schriftzug
überall.
Du, am Ende Freunde, eine Hand wäscht die andere und das ist, also ich glaube, die
Club-WM... Aber da hätte ihr gut hingepasst, auch neben dem saudischen Investmentfonds, die ist ein sehr interessantes Sponsoren gewesen.
Absolut.
Hätte ein klein bisschen psychedelischer Sunset ganz gut getan, der Club-WM. Aber nächstes Jahr, die WM-Strategie steht.
Die wird im Oktober losgetreten. Also es
wird jetzt gleich beim Mittagessen.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Wir geben mal am Schluss das Mikrofon ab. Gibt es noch für ein Schlusswort? Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Vielleicht irgendwas, auch worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber irgendwas, was euch wichtig ist?
Hey, kauft alle Sunset auf Amazon und gebt uns gute Bewertungen. Ganz wichtig.
Da ist er.
Wir sind klein, wir müssen wachsen.
Es hat eine Sekunde gedauert, aber nach einer Stunde kommt es selbst der Franconian Salesman.
Ja,
was willst du noch loswerden?
Ich wäre jetzt eher irgendwie so do what you love, so that you can love what you do mäßig unterwegs gewesen. Es ist, ich glaube schon, für mich ist das, wie gesagt, ich habe ja am ganzen Anfang gesagt, so für mich war ich dabei, so ein bisschen irgendwie so versuchen, so meine Orientierungsphase durchzumachen. Und es macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du das, wofür du wirklich brennst, jeden Tag machen kannst. Und das bringt da überhaupt nichts zu. Also natürlich, es gibt immer unterschiedliche Circumstances, aber ich sag immer, die in positiver Sicht ist in 3 bis 5 Jahren die klassische Arbeit sowieso vorbei. Mach jetzt doch nochmal die letzte Möglichkeit, die du hast, nochmal das beruflich zu machen, was du immer machen möchtest. Das Fenster ist offen. Du musst einfach springen und wenn du in der Luft bist, sagen, wie sensationell fühlt sich das an, zu schweben.
Und Spezi fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Ich glaube, es gibt niemanden, der bei uns sitzt, der sagt, das ist, also wir haben jetzt gerade unser Oscar, der wirklich seit einer Woche neu im Team ist, der ist erstmal sowieso die ganze Zeit geflasht, der war auch letztes Jahr schon als Praktikant da und der sagt immer so, ja, also A, immer dieses, ich denke gerade an meine Freunde, die 9-to-5 oder sonst was machen und sich jeden Morgen denken, scheiße, Alter, oder am Samstag denken so, oh, zum Glück ist es Samstag und ich muss nicht zur Arbeit, und auf der anderen Seite, es fühlt sich einfach nicht an, es fühlt sich nicht an wie, wir haben schon eine Kommune gebaut, würde ich sagen, also es ist eine sehr eigene Dynamik. Also ich würde auch jedem, der in L.A. ist, immer empfehlen, ist immer jemand da, okay, einfach mal klopfen.
Sucht ihr auch Praktikantinnen und Praktikanten?
Wir suchen keine Praktikanten mehr. Wir sind
unser
durch.
Praktikumsprogramm wurde abgeschlossen.
Verstehe.
Das gibt es nicht mehr.
Schade. Aber man kann bei euch vorbeischauen,
eine Spezi trinken. Absolut. Und das ist, ich glaube, das macht immer mehr Sinn, wenn man da wirklich sieht, was da so gebastelt wird.
Danke euch und Prost und alles Gute.
Danke.